Da sind wir wieder. Schönen guten Tag. Hier ist die Eishockey-Show, powered by Magenta Sports. Und ich darf direkt reingehen mit der Besetzung für diese Folge 85. Gerade noch rechtzeitig aus dem Mallorca-Flieger abgesprungen mit dem Fallschirm. Rick Goldmann und Basti Schwedel.
Gut, dass wir es noch geschafft haben. Vielen Dank, dass du uns aufgefangen hast unten und gleich begrüßt hast und hier reingeholt hast.
Hattet ihr gebucht überhaupt?
Wir fliegen schwarz.
Politisch schwierige Witze gleich zu Beginn.
So sieht's aus.
Wenn du so weitermachst, werde ich gleich mal die Osterruhe zurücknehmen.
Alles klar, Angie.
Aber das Wichtigste war, dass der Rick am Flughafen Frühstück bekommen hat, übrigens. Weißt du, wie grantig er sonst ist?
So sieht's aus. Exklusivinterview heute übrigens in unserer Sendung mit Corbinian Holzer. Der erste große Talk mit ihm sozusagen nach dem Ausscheiden in den Playoffs in der KHL. Das ist bei uns auf der Agenda. Und was mir gestern noch aufgefallen ist, bevor wir ins Daily Business einsteigen, gestern sind alle Masken und Kostüme gefallen. Ich habe nämlich Fernsehen geschaut. Ich dachte zuerst, ich bin mal bei Love Island, aber ich war bei The Masked Singer und war mir sicher, das Dinosaurier-Teil, da muss Greg Goldmann drunter sein.
Weil? Von der Statur?
Ja,
oder?
Ja, einfach so der Dino, weißt du? The biggest on earth.
Das hat er nicht verdient. Ich habe das nicht.
Ich weiß auch nicht. Ich kenne das auch nicht.
Aber es war Sascha. Es war Sascha drunter.
Sascha?
Ja. Der Sascha. Sänger Sascha. Ja, nicht der Sänger.
Ja. Also du bist auch Sänger.
Ja, aber der wird ohne SCH geschrieben. Ja. Der wird nur mit SH geschrieben. Ja.
Okay. Toll. Wer hat das gewonnen?
Sascha. Der war der Dinosaurier.
Okay.
Ich merke schon, ihr kennt euch in der internationalen Unterhaltung kennt.
Nein,
ihr euch
ich habe dieses Spiel noch nie gesehen tatsächlich. Deswegen weiß ich auch nicht, wer da gewinnt oder wie man das.
Man hätte es anschauen müssen, hätte man mitreden können.
Oh, ich habe Eishockey geschaut gestern, verdammt.
Was hast du geschaut?
Iserlohn gegen München habe ich gestern gesehen.
8:3.
8:3. Wieder mal. Haben die ja schon mal in Iserlohn verloren, vor ein oder zwei Jahren auch München. Aber es war interessant.
War interessant?
Es waren zwei Empty Netter am Schluss dabei.
Es waren zwei Empty Netter, genau. Aber es war trotzdem auch vor diesen Empty Nettern interessant.
Das ist richtig. Insgesamt ist es auch interessant, wenn man dann mal schaut, erstes Spiel in der Verzahnungsrunde.
So ein schönes Wort mittlerweile.
Ja, benutzt man auch viel zu selten inzwischen, absolut, was mit Eishockey zusammenhängt. Das sollte man öfter machen. Von Dr. Smile übrigens gesponsert.
Ist das?
Die zweite Runde in der deutschen Eishockey-Liga.
Oh, das wäre aber schön, wenn wir den gewinnen könnten tatsächlich.
Für dich wäre es schön.
Ja, für mich wäre es echt schön. Ich bräuchte ein bisschen Weiß.
Aber die machen ja Weiß, also mit Tippex drüber gehen, aber... Jetzt egal. Nürnberg gegen Iserlohn war das erste Spiel. Da haben die ganz schön auf die Nuss gekriegt, die Iserlohner mit 7:3.
Ja.
Und dann erstes Heimspiel, bummelipum, 8:3 für sich entschieden.
Und wie hast du das gesehen? Also Stärke Iserlohn oder Schwäche München?
Das ist jetzt schwer zu sagen tatsächlich. Ich finde, Iserlohn hat das nach vorn sehr ordentlich gespielt und München hatte durchaus das ein oder andere Zuordnungsproblem in der eigenen Zone. Und
also hat eins das andere gegeben.
Ja, genau. Es hat sich praktisch so ergeben in diesem Spiel dann, dass die einen das halt sehr gut gemacht haben und die anderen das andere halt dann weniger gut.
Ich finde es insgesamt ganz interessant, weil du kannst dich erinnern, wir haben es auch zwei Wochen vorher durchzogen, wenn wir alle immer die gleiche Frage gestellt haben.
Ja.
Wie findet ihr das eigentlich? Ist der Süden besser? Ja. Ist der Norden besser? Am Schluss war es so weit, ich wusste selber nicht mehr, was ich davon halten soll, wenn ich wirklich gut oder schlecht finde.
Und von der Frage auch schon, ne? Wusstest du nicht mehr, was du davon halten solltest.
Es macht auch keinen Sinn, weil die DEL ja immer zusammengespielt hat. Da hat sich noch kein Mensch Gedanken gemacht über Nord oder
Süden.
Aber
man könnte sich ja da Gedanken machen, ob diese Gruppe wirklich besser ist. Und ich muss immer wieder sagen, weil ich auch einige Interviews gegeben habe und immer diese Frage gehabt habe. Und jeder, der es geschrieben hat, wollte darauf hinaus, dass der Süden besser ist. Also die haben so lange nachgefragt, bis du irgendwas gesagt hast.
Ach so, tatsächlich.
Und zwischendrin war es dann so weit, dass ich auch geglaubt habe und bei Interviews schon gesagt habe, ja, der Süden ist besser, weil er besser defensiv spielt, härter spielt und so weiter. Aber ich glaube halt, da bleibe ich jetzt dabei, dass mit Mannheim halt da vorne so einer steht und mit München, Ingolstadt halt zwei große Namen sind, die sich gut verbessert haben in die letzten Jahre, aber die anderen viel Leistungsdichte in der Mitte haben, die Nordgruppe zum Beispiel. Und damit kannst du insgesamt das Gefälle nicht wirklich
einschätzen.
Und dann habe ich mir angeschaut, jetzt sind bis heute, bis Tag Mittwoch ist heute, gell? Ja. Am Samstag ist es losgegangen, bis einschließlich Dienstag natürlich, weil heute haben wir noch keinen dabei, sind 10 Spiele in der Verzahnungsrunde gespielt worden. Und jetzt stelle ich an euch beiden die Fragen. Was ist signifikant?
Also ich glaube, es steht 7:3 für den Süden. Das weiß ich.
Jetzt muss er erst auf seinen Unterlagen nachschauen.
Das ist aber eine Zeile. Das meinte er gar nicht. Komplett überfordert. Scheiße, stimmt das jetzt?
Das hat überhaupt nicht aufgestimmt. Weil es ist ganz was anderes signifikant. Es ist signifikant, dass es von 10 Spielen 9 Heimsiege gibt. 9 Heimsiege. Die einzigen, die daheim verloren haben, war Köln gegen Schwenningen. Alle anderen haben daheim gewonnen. Und dann sage ich dir, momentan gibt es ein ganz anderes Problem. Es ist ein mentales Problem, nämlich des Reisens, die vielen Spiele zu haben, sich auf einen neuen Gegner einzustellen, dahin zu fahren, nicht mehr in dieser Bubble zu sein, sondern sich erstmal auf was Neues einzustellen. Und mit dieser Reiserei momentan in Deutschland lange Wege zu gehen, wieder im Bus zu sein, möglicherweise übernachten zu müssen, wo nichts los ist, zu schauen, wo man was zum Essen herkriegt, tatsächlich Probleme, die man beim Reisen aktuell momentan hat, wenn man beruflich unterwegs ist, die jetzt erst einmal in der größeren Menge für fast alle Clubs zutreffen. Und das könnte ich momentan als viel spannender und signifikanter für die Ergebnisse ansehen, als wer wirklich gewonnen hat.
Ja, ich finde es tatsächlich total interessant. Ich habe mich auch echt gefreut, weil ich habe die Woche Mannheim gegen Wolfsburg machen dürfen. Und ich habe mich echt gefreut, auch wieder ein anderes Team zu sehen. Einfach auch selber, ich glaube, das geht den Mannschaften aus, dass du dich auf was Neues mal wieder einstellen kannst, dass du mal wirklich andere Spieler wieder siehst. Da geht es mir auch gar nicht darum, kommen die aus dem Süden, kommen die aus dem Norden. Ja. Sondern ich habe mich echt gefreut, einfach zu sehen, okay, ob das jetzt im Norden ist, die spielen halt auch anders. Aber das ist jetzt nicht, ob Nord oder Süd, sondern Wolfsburg hat halt seinen eigenen Stil. Und den habe ich einfach jetzt lang nicht mehr gesehen. Und das ist einfach gut, sowas anderes auch wieder zu sehen.
Du hast Mannheim gegen Wolfsburg gehabt.
Ja, das war, und das war super. Weil Mannheim, wir wissen eh, Power ja, ohne
2-1
Ende.
2-1 übrigens Ausgangs.
2-1, Power ohne Ende, die sie ja immer nicht über 60 Minuten so gern ausspielen, sondern halt nur so viel, wie sie es brauchen. Und dann halt spielen, wie Mannheim da spielt, so ein bisschen auf Absichern, sage ich es jetzt
reif. Mal. Ich nenne es reif.
Oder reif, ja.
Ich nenne es reif.
Der Pavel hat im Interview zu mir gesagt, ich weiß nicht, was du da alles gesehen hast, weil ich gefragt habe, ob jetzt gegen Wolfsburg, die ja ein Defensivsystem, also echt, das ist richtig defensiv, ob man da erwarten kann, dass Mannheim da mal 60 Minuten seine Offensivpower heute rauslässt. Und dann hat er schon gesagt, ja, das kann er sich nicht vorstellen, so auf die Tour. Und hat dann auch schön mit der Führung hatten sie nicht lang, aber er hatte im ganzen Spiel eigentlich darauf geachtet, dass die Defensive stimmt. Immer mit dem dritten Mann hoch hinten gespielt und so, weil er Angst hatte, so ein bisschen vor der Konterstärke von Wolfsburg, die definitiv haben, haben sie gleich am Anfang gezeigt. Und es war einfach interessant zu sehen, diese Power von Mannheim, die ja spielen können, auch diese Dominanz, dass die mal in einem Drittel von Wolfsburg vielleicht 1,5 Minuten spielen, ohne dass der Gegner an die Scheibe kommt. Und dann hast du Wolfsburg, die echt so eng vorm eigenen Torhüter standen, mit 5 Mann dieser Würfel, echt so Ziehharmonika-mäßig dann hin und wieder nur aufgegangen ist, um dann einen Konter zu setzen, der echt gefährlich war. Es hat das Spiel einfach ausgemacht. Es hat auch weil nur 3 Tore gefallen sind, es hat total Spaß gemacht.
Man merkt dir die Begeisterung
ja
jetzt noch an.
Ja, war ich wirklich, war echt begeistert. Echt ein Spiel, das richtig Laune gemacht hat, wenn du mal 2 Teams hast, die komplett unterschiedliche Charaktere haben von der Art und Weise, wie sie spielen wollen.
Hat das Magenta Sports Mikrofon bestimmt geglüht, wie du kommentiert hast?
Ja, bestimmt. Schön. Das liegt jetzt noch ganz heiß am Platz da.
Der Toningenieur auf dem Ü-Wagen ist kollabiert, weil es immer über im dunkelroten Bereich ausgeschlagen ist.
Aus dem Ohr blutet.
Ja, und das war dann tatsächlich so ein Spiel, was noch Dramatik hatte, weil es ja der Markus Eisenschmidt 30 Sekunden vor Schluss erst entschieden hat. Ja. Mit einem wunderbaren Tor von Mannheim gespielt, ja, was tatsächlich auch so ein bisschen sich angedeutet hatte.
Aber das ist ja cool, deshalb, ich freue mich, guck mal, wenn wir heute aufnehmen, fahren wir zum Spiel Ingolstadt gegen die Eisbären.
Das wird wirklich interessant, das schaue ich mir an.
So Powerhouses, also wie das offensiv vor allem funktioniert, da bin ich total heiß
drauf. Absolut, beide offensiv sehr stark, beide auch mit sehr starken Torhütern. Also der Gartteig in Ingolstadt hat vielleicht eine, also der hat mich echt überzeugt zwischendrin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirklich richtig stark gespielt und Niederberger sowieso. Also da bin ich echt gespannt, wie diese zwei Mannschaften heute gegeneinander spielen. Es könnte ein sehr, sehr gutes Spiel werden. Aber vielleicht noch eins, weil du gerade Wolfsburg angesprochen hast. Wolfsburg war ja mit Krefeld die erste Mannschaft in der Verzahnungsrunde, die Back-to-Back-Spiele gehabt haben. Das ist komplett neu in der deutschen Eishockey-Liga, dass quasi innerhalb von 2 Tagen, 2 unterschiedliche Gegner, aber 2 Spiele stattfinden für eine Mannschaft. Und da bin ich auch zum Beispiel gespannt, wie die Mannschaften damit umgehen, weil das ist eine Belastung, aus Nordamerika kennt man das, American Hockey League, auch NHL, ist es durchaus normal, dass an 2 Tagen hintereinander mal gespielt wird, dafür sind dann wieder 2-3 Tage frei und dann ist ein Spiel und so weiter, aber für die deutsche Eishockeyliga ist es neu und es betrifft alle Clubs. Alle Clubs normalerweise 3-mal, es gibt 3 Clubs, die betrifft sogar 4-mal, das ist München, Krefeld und Bremerhaven, also die haben das 4-mal Back-to-Back-Spiel, also 8 Spiele sind dann jeweils immer tatsächlich in 8 Tagen, also aber auseinander, also eigentlich 2-2-2-2, müssen wir aufpassen
mathematisch. Nee, mach weiter, es ist klasse.
Und Ingolstadt betrifft es nur 2-mal. Aber da bin ich tatsächlich gespannt, wie da die Leistungsfähigkeit sein wird und ob das vielleicht sogar für die deutschen Nationalspieler, und jetzt spinne ich mal ganz weit vor, ein bisschen Vorbereitungsvorteil wird für die WM. Weil bei Weltmeisterschaften ist es ja gang und gäbe, dass du mal an zwei Tagen zwei Spiele hast, bevor du dann wieder ein oder zwei Tage zum Teil frei hast.
Genau. Teilweise noch nicht mal mit wirklich 24 Stunden dazwischen. Ne?
Ja.
Ah, da hast du noch ein Freitagabendspiel und dann hast du Samstag das Mittagsspiel um 12 Uhr.
Ja, oder zumindest das 16 Uhr Pi mal Daumenspiel, diese Zwischenzeit, das ist schon dann natürlich deutlich unter 24
Stunden. Stand jetzt Krefeld in Ingolstadt und Augsburg zweimal verloren. Stand jetzt Wolfsburg mit Back-to-Back-Spiele, Back-to-Back-Spiele in Mannheim und in Schwenningen. Beide verloren. Also bis jetzt war Back-to-Back-Mannschaft noch nicht erfolgreich.
Ja, aber du hast gesagt, diese organisatorische Geschichte, die dazukommt, ist auch nochmal so ein Punkt, der komplett neu ist, wo sich der eine oder andere eingrooven muss, wo du vielleicht so ein paar Baustellen hast, die sich erst so im Laufe der Spiele jetzt ergeben und des Reisens ergeben.
Du reist dazu, tatsächlich auch anders, ja?
Genau, reist anders. Goldi hat es ja schon gesagt, jetzt hast du auf einmal Hotelübernachtungen, die mit reinkommen. Das heißt, es ändert sich ja auch was im Corona-Hygienekonzept sozusagen. Es wird auch nochmal verschärft, weil eben viel mehr Kontakte wahrscheinlich sein können, reduziert werden as good as possible, aber trotzdem natürlich lässt sich das eine oder andere nicht verhindern, wenn du übernachten musst. Deshalb wird jetzt auch nochmal engmaschiger getestet. Jetzt nochmal zwei PCR-Tests, die Vereine pro Woche machen müssen. Dazu dann eventuell auch nochmal Schnelltests, kurz vor Bulli, was hinzukommt. Je nachdem, ob ein PCR-Test noch in der Karenzzeit liegt sozusagen nach Testergebnis. Also da wird auch nochmal deutlich verschärft. Und dementsprechend natürlich auch nochmal viel mehr Orga nötig.
Und, macht aber absolut Sinn. Und ich glaube, da hat es mit dem Grund auch, warum so eng und so oft getestet wird. Und manche Clubs testen noch zusätzlich selber mit Schnelltests. Warum man letztendlich auch so wenige Probleme hatte bisher, glaube ich, ist das ein Vorteil, wenn man sehr früh die Spieler, die es wirklich hatten, rausnehmen konnte, dass wenig Kontakt ist. Und ich glaube, insgesamt diese vernünftigen Tests ist was, das wo absolut Sinn macht von der Logik her, wenn man zum insgesamt gesehen Anführungszeichen, wieder normaleren Leben zurückkehren möchte, macht es insgesamt Sinn und vor allem im Profisport auch, wo dann auf dem Eis eben der Kontakt da ist, macht es einfach Sinn, dass du sicherstellen kannst, so gut es geht, dass zu diesem Zeitpunkt auszuschließen ist, so gut wie möglich auszuschließen ist, dass einer positiv ist.
Wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt im deutschen Eishockey-Wahne das Beispiel, Deggendorf.
Ja,
die sind, komplett raus, also keine Playoffs, für die Saison sofort abrupt beendet. Und du hast jetzt natürlich in diesen 14 Spielen, in 28 Tagen, hast du natürlich auch keinen Spielraum mehr. Das heißt, wenn du jetzt als Mannschaft rausgenommen wirst.
Das ist ja das, was wir immer gesagt haben, da könnte theoretisch noch alles mögliche
sein. Du hast keinen Puffer mehr, hast nichts mehr.
Schwierig, ja.
Genau, bisher ist es aber alles recht zutsche gelaufen. Ich glaube, zwei Spiele sind abgesagt worden, glaube ich, in dieser. Also von daher, das ist alles.
Verschoben worden?
Ja, ich weiß schon, einmal Wolfsburg gegen Köln.
Ja, das ist relativ spät dann nochmal nachgeholt worden,
ja. Machen wir weiter. Du kriegst einen Anruf, Basti. Willst du rangehen, Ebe? Nee, willst du uns mal live mitnehmen in deinem Privatleben?
Jörg Krause hat angerufen.
Ja? Grüße.
Grüße zurück.
Jörg Krause macht beim Magenta Sport die Pressearbeit.
Wahrscheinlich wollte er wissen, wann der Podcast kommt.
Genau, und schickt natürlich dementsprechend auch eine News sofort raus, wenn er weiß, was wir hier für einen plumper Quatsch wieder gemacht haben.
Weil er sich freut, weil er so ein Feuerwerk gemacht
hat. Ja, der weiß natürlich auch um die Exklusivität heute mit Corby.
Absolut. Dementsprechend sind wir ja genau da, weshalb er vielleicht auch angerufen hat. Was hat der Corby denn gesagt? Und deshalb rufen wir jetzt mal an. Ich habe es gesagt, in Ekaterinburg hat er gespielt.
Jetzt ist er zurück.
Ist zurück in Germany. Wie ist es ihm ergangen Russland?
Der müsste ja in Bad Tölz sitzen. Frage ihn doch mal, wo
er Oberland auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall da und gegen drum.
Holzer?
Ja, hier ist die Eishockey-Show. Schönen guten Tag, Herr Holzer. Hier sind Rick, Basti und Sascha. Und du bist direkt live drauf hier auf unser Mischpult.
Ja, sehr schön.
Guck mal, ganz kurz, warte mal. Ja, guck mal, jetzt ruft. Ich muss ganz kurz, Corby, einen Satz noch sagen. Jetzt hat der Jörg auch noch bei mir angerufen. Also es ist sehr... sehr gefragt. Es brennt unter den Fingernägeln. Aber das soll dich nicht stören. Holzi, erstmal Servus. Wir haben gerade hier noch parallel Anrufe bekommen, aber das ist nur unsere Unfähigkeit, die Geschichten, die wir hier vorhaben, zu koordinieren. Vielen Dank erstmal, dass du dabei bist. Wir freuen uns, mal wieder mit dir zu quatschen. Ich habe es gerade schon eingangs gesagt, wie es dir ergangen ist in den Playoffs in der KHL. Zunächst mal natürlich wie immer zum Start die erste ganz kurze bunte Frage, bevor wir auch sportlich werden. Wie wäre es denn jetzt aus deinem Mund, wenn du uns Hallo und herzlich willkommen auf Russisch sagen könntest? Wäre das möglich oder hast du es nicht geschafft bis dahin?
Ja, herzlich willkommen ist immer schwierig, aber so hallo kann ich schon sagen, hallo, wie geht's? Könnte ich sagen, aber es gibt so Kleinigkeiten, ein paar Wörter, die man so jeden Tag hört. Guten Morgen oder sowas.
Was ist das, guten Morgen?
Dobre utra.
Okay.
Ja, also es gibt ein paar so Wörter, die man aufschnappt, aber da war die Zeit auch einfach irgendwie zu knapp, dass du da dann im Detail, ich habe es zwar schon versucht, sich immer so extra noch so ein, ja, sagen wir mal, wie sagt man, russisch für Dampf, so ungefähr gekauft, bevor ich darüber bin, aber ich habe einfach keine Zeit gehabt, dass du da jetzt groß im Detail dann auch die Grammatik und die Zeiten und was weiß ich, ist ja alles auch nicht so unkompliziert, dass du dich dann selber dahinsetzt und da stundenlang lernst, wenn du jeden zweiten Tag spielst und Training hast, dann bist du auch mal froh, wenn du deine Ruhe hast.
Ich habe mal so anhand von den Buchstaben, habe ich mir zum Teil selber gelernt, dass man lesen kann, wo man in der U-Bahn aussteigt.
Stimmt.
Ja, genau. Dann, ja, also das Alphabet lernen hat auch eine Zeit gedauert, aber wenn du das mal drauf hast, einigermaßen die Buchstaben, dann kannst du die Wörter so einigermaßen zusammensetzen und dann auch irgendwie eins und eins zusammenzählen und dich ein bisschen zurechtfinden. Auf
jeden Fall. Wenn du nur sehr kreativ unterwegs bist, dann weißt du auch, was Klutschpartier heißt.
Weil hat er Rick damals noch aus St. Petersburg mitgenommen von der WM.
Klutsch ist Schlüssel und Partier, keine Ahnung, denke ich mir, Partie, Schlüsselspiel.
Das ist irgendwie Ü18 an.
Ja. Deshalb war bei der WM damals in Russland Rick unser Leader sozusagen. Ja. Er hat uns durch die U-Bahn geschleust.
Der Sprachbeauftragte in Russland war es.
Genau.
Ja, nicht schlecht.
Du, Kobi, lass uns mal ein bisschen anfangen. Lass uns ganz am Anfang einmal von deiner Reise nochmal mitnehmen. Wann hast du dich eigentlich entschieden, nach Russland zu gehen und warum war die Entscheidung damals so?
Ja, es war ja im Sommer nach der Bubble, sage ich mal, wo ich von den NHL Playoffs daheim gekommen bin. War es ja alles ein bisschen unsicher, wie es wo weitergeht. Auch in Nordamerika war ja lange Zeit nicht sicher, wie es dann weitergeht, wann sie wieder anfangen. War ja lang die Rede, Dezember, dann kam ja Januar, dann hat man sogar mal vom Februar gehört. Und auch in Deutschland war es ja zu der Zeit relativ unsicher, ob gespielt wird, wie gespielt wird. Und ja, einfach viele Faktoren zusammengekommen, dass ich dann halt von Anfang an gesagt habe, ich bin offen für alles, sag ich mal. Also ich will einfach nur in erster Linie Eishockey spielen. Desto früher, desto besser. Auch offen für die KHL gewesen. Und die haben zu dem Zeitpunkt, wo ich heimgekommen bin, waren die dann schon recht bald am Saisonstart. Ich glaube, Anfang September, Ende August, Anfang September geht es ja bei denen immer los, beziehungsweise die Vorbereitung Mitte Juli ja schon. Und dann war es natürlich am Anfang ein bisschen schwierig, weil die meisten Mannschaften die Kader halt voll hatten. Da musste ich einfach geduldig sein und habe mir dann auch einfach alles angehört. Wie gesagt, aus allen möglichen Ligen, auch von drüben geschaut, was kommt, in welche Richtung es da gehen kann. Und dann hat sich aber relativ schnell kam das Angebot dann aus Ekaterinburg. Und dann ist auch wirklich schnell gegangen, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt. Das passt für mich, das ist eine coole Stadt. Ich habe mich da viel informiert vorher. Dann auch mit Ex-Mitspielern geredet, die in Russland dann auch schon gespielt haben bei KHL. Und viel positives Feedback auch bekommen. Und dann nach Rücksprache mit der Familie war das dann für mich die beste Option zu dem Zeitpunkt. Und ja, im Nachhinein bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil es wirklich eine neue Erfahrung war und auch viel Spaß gemacht hat.
Und Kobi, du bist ja ohne Familie rübergegangen. Ekaterinburg, erzähl uns doch mal was über die Stadt. Du hast ja, wenn man dir auf Insta zum Beispiel folgt, hast du auch immer wieder was gepostet. Wo liegt Ekaterinburg? Was macht diese Stadt aus? Das ist ja auch immer wieder Russland. Für hier natürlich auch so ein bisschen was ganz Besonderes. Das hat ja auch immer noch so was Geheimnisvolles hin und wieder tatsächlich. Was macht Ekaterinburg aus? Wie war es, als du angekommen bist? Ich glaube, da war es auch schon richtig kalt.
Ja, also kalt ist auf jeden Fall. Es ist relativ nah am Uralgebirge. Und ja, da hast du schon, im Dezember bin ich, glaube ich, am 30. November geflogen. Wie gesagt, habe mich nur kurz über die Stadt ein bisschen informiert, wusste, dass das die viertgrößte Stadt in Russland ist mit 1,4, glaube ich, oder 1,5 Millionen Einwohnern. Auch so ein bisschen auf aufsteigenden Ast, was Modernität angeht. Klar gibt es da auch Ecken, die noch relativ, ja, so ein bisschen altrussisch aussehen, sage ich mal. Aber du hast, auch wenn du in Nordamerika in Städten bist, hast du immer irgendwo Ecken, die jetzt nicht so prickelnd sind, sage ich mal. Aber auch in Deutschland gibt es immer wieder Ecken und Städte, wenn du jetzt auch in München oder so zum Beispiel schaust, gibt auch Ecken, die vielleicht noch ein bisschen älter sind. Aber die Stadt ist wirklich, muss ich sagen, von der Modernität her auf dem aufsteigenden Ast. Die haben im Zentrum, machen die viel, haben viele neue und auch, sag ich mal, so hippe Restaurants, wo du viele Möglichkeiten hast von verschiedenen kulinarischen Essensrichtungen dann. Und ja, kriegen jetzt auch ein neues Stadion, der Verein, sind, was sie gerade am Bauen sind in der Stadt. Was bei Jekaterinburg ganz interessant ist, ist auch der gleiche Sponsor, beziehungsweise der Besitzer wie beim Eishockey, der ist riesengroßer Frauenbasketball-Fan. Und die haben in Jekaterinburg die beste Frauenmannschaft Europas, vielleicht sogar auf der ganzen Welt, die wirklich aus der NBA, also aus der Frauen-NBA, aus der WNBA, Spielerinnen rüberholen, die besten sozusagen immer rüberholen.
Hast du angeschaut?
Die haben gerade erst angefangen, wie wir schon fast wieder fertig waren. Mhm. Ich habe aber im gleichen Gebäude gewohnt wie ein paar von den Mädels, weil ich die auch mal gesehen habe, weil die siehst ja dann auch relativ schnell, so viele Leute reden dann auch nicht Englisch und so viele große oder extrem große Frauen, die noch teilweise größer waren wie ich, siehst du dann auch nicht so jeden Tag. Dann war es relativ klar, dass die vom Basketball sind, weil auch das Gebäude, in dem ich gewohnt habe, war auch so ein relativ neues Wohnungsgebäude, wie man es auch aus New York oder auch Toronto, wo ich jetzt war, kennt. Aber was auch dem Besitzer gehört, beziehungsweise der es gebaut hat, gleich neben einem ganz neuen Hotel und gegenüber ist dann auch gleich die Basketballhalle gewesen. Ich war nie dort, wurde dann auch aufgeklärt, was da der ganze Hintergrund ist. Wie gesagt, die holen sich da mal die besten Spielerinnen aus der WNBA, wenn die gerade Pause haben. Also die Spielerinnen spielen eigentlich das ganze Jahr durch. Die spielen in der NBA drüben und kommen dann, wenn die Saison in Europa losgeht, rüber und spielen eigentlich 12 Monate durch. Und die schießen da alles wirklich in Grund und Boden. Also ich habe da einmal ein Ergebnis gesehen. Ich glaub, weiß nicht, ob das Europa League war oder in der russischen Liga, aber da war irgendwie Endstand 104-38. Und also das ist wohl relativ, was ich jetzt so mitbekommen habe, wirklich die beste Frauenbasketballmannschaft in der Welt, scheinbar, aber zumindest in Europa. Und der Besitzer ist einfach ein riesengroßer Fan.
Spannend. Lass uns aber mal ganz kurz zum Eishockey zurückkommen, Corby. Mhm. Was natürlich immer wahrscheinlich die Frage ist, die du als erstes beantworten musst. Erzähl doch mal, wie ist denn die Qualität der Liga? Insbesondere auch im Vergleich zur NHL oder zur deutschen Liga oder international. Du kannst es ja wirklich schön vergleichen. Was sind vielleicht die großen Unterschiede? Gibt es die Unterschiede überhaupt oder wo sind Parallelen?
Weil du bist ja mit einer Idee auch rein und wusstest ja ein bisschen was. Wie war es jetzt dann wirklich in der Liga drin zu sein und das erlebt zu haben mit dem, was du schon alles erlebt hast an verschiedenen Ligen?
War auf jeden Fall ein Abenteuer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist total schwer zu vergleichen, dass du jetzt NHL und KHL irgendwie vergleichst und dann auch wieder, weil du hast wirklich verschiedene Faktoren, die da in der KHL eine Rolle spielen. Du hast zum Beispiel in der ganzen Liga 3 verschiedene Größen bei Eisflächen, also auf die Mannschaften verteilt. Du hast dann Petersburg und noch ein paar andere Mannschaften zum Beispiel, die in ihren Heimstätten NHL-Größe haben, also Eisfläche, NHL-Größe. Dann hat der Großteil der Mannschaften, also wir auch in Jekaterinburg, hat finnische Größe, was so ein Zwischending ist zwischen NHL-Größe und IHF, also Deutschland, von der Eisfläche her. Und dann hast du auch Mannschaften gehabt, die große Eisfläche hatten, also die IHF-Größe. Und das ist eigentlich dann ganz interessant, weil das verändert eigentlich dann, egal, je nachdem, wo du spielst, verändert das auch irgendwie so ein bisschen die Spielweise. So ein Petersburg ist so eine Mannschaft, die sehr, sag ich mal, altmodisch und nicht altmodisch russisch spielt, sondern wirklich auf Scheibenbesitz aus ist, die dampen die Scheibe eigentlich ungern rein. Da läufst du viel hinterher, wenn du die Scheibe nicht hast, weil die technisch dann auch so stark sind, dass die dich da auch so ein bisschen in Rausch spielen können, wenn sie die Scheibe nicht geben, beziehungsweise wenn du sie nicht bekommst. Und dann hast du Mannschaften wie Ufa zum Beispiel, die sehr finnisch geprägt sind, die haben finnischen Trainer. Die spielen richtig diszipliniertes 1-2-2 in der neutralen Zone, die das bis auf Perfektion spielen. Helsinki genauso, wo du halt wirklich durch die neutrale Zone keine Fehler machen darfst, weil die dich eiskalt dann bestrafen. Und viele Mannschaften auch, jetzt zum Beispiel Ufa auch vom Überzahl, die haben eine Reihe gehabt mit dem Hartikainen und Granlund und Manilainen, glaube ich, also auch alles Finnen, die in Überzahl die tun ja halt richtig weh. Und auch Omsk, gegen die wir gespielt haben, ein bisschen mehr auf Konter ausgelegt, schnelle Stürmer und in Überzahl brandgefährlich. Ich glaube, wir hatten gegen uns in den Playoffs fast 60% Überzahlquote, was ja auch schon dann irgendwo den Unterschied gemacht hat in der Serie. Und aber du hast auch Mannschaften wie Kazan, die mit allen vier Reihen eigentlich brutal vorchecken, hart spielen, schnell sind, technisch stark sind, defensiv ja fast gar nichts zulassen, wo du wirklich jede Chance, die du kriegst, musst eigentlich fast ein Tor machen, weil ja was schwierig ist, genauso wie ZSKA Moskau, die defensiv die Spieler dann auch mal 1-0 gewinnen, wenn es ist oder wenn es sein muss. Du hast so die ganze Breite vom Eishockey, sag ich mal. Also alle Möglichkeiten, dass du sagst, ja, es ist eigentlich spannend. Jedes Spiel ist irgendwie anders von Taktik geprägt. Und hast auch Mannschaften, die so im Mittelfeld spielen, wie Severstal zum Beispiel. Die haben eine sehr junge Mannschaft, aber sehr, sehr schnelle Mannschaft. Kleine Spieler, die brutal schnell sind und auch technisch versiert sind. Und da musst du auch immer aufpassen. Und ja, das sind so die größten Unterschiede eigentlich, dass das wirklich schwer ist, dass du sagst, du kannst es vergleichen.
Wie war denn euer Team ausgerichtet?
Man sieht übrigens, Corby, dass du dich wirklich unglaublich intensiv mit der Liga und auch mit den Teams auseinandergesetzt hast. Sensationell.
Ja, ich glaube, es war wichtig, dass ich mich zumindest informiere, was auf mich zukommt. Ich habe natürlich auch vor den Spielen immer mal wieder mit den Jungs, also jetzt speziell auch mit den Imports, ein bisschen so geredet, wie die Mannschaften so spielen. Und dann klar, wenn du dann selber spielst und auch Videos schaust oder so, dann siehst du relativ schnell, wie die einzelnen Mannschaften spielen und wie die auch aufgestellt sind. Aber es ist echt interessant, weil ja wirklich, du kannst wirklich vor jedem Spiel so ein bisschen die Richtung sagen, wie du spielen kannst oder was dich erwartet. Und ja, es ist echt von der Bandbreite wirklich alles dabei, sag ich mal, also technisch.
Lass mich nochmal ganz kurz fragen, was war denn eure Ausrichtung? Ihr habt ja mit Bill Peters und auch mit Perry Pern, der jahrelang auch Assistant Coach war, ein ganz netter Hund, im Gegensatz zu Bill Peters, was ich gehört habe, zwei Kanadier an der Bande gehabt. Was war denn euer Art und Weise, Eishockey zu spielen? Und vor allem, was mich auch interessiert, wie funktioniert da die Kommunikation? Haben die einen Übersetzer gehabt oder spricht da jeder dann auch so gut Englisch, dass er alles versteht?
Ja, also bei uns war es so, wir waren eigentlich relativ aggressiv im Vorchecken. Wir haben am Anfang sehr aggressiv so 2-1-2 gespielt mit Vorchecken, zwei Leute Vorcheck und auch die Verteidiger mit Pinschen. Dann hat man, wie ich hingekommen bin, haben sie gerade 6 Spiele in Folge verloren gehabt. Dann war es wurde ein bisschen umgestellt, ein bisschen defensiver spielen, weil es dann auch oft einmal gescheppert hat hinten. Und dann haben wir ein paar Spiele gewonnen. Nachdem wir ein bisschen defensiver gespielt haben, haben wir auch 2-0 mal gewonnen oder 1-0 oder 3-1. Also wirklich, wenn wir defensiv stabil gespielt haben, war es meistens eigentlich immer erfolgreicher. Aber klar, was jetzt Übersetzung angeht, der Bill hat eigentlich nur Englisch geredet. Wir hatten noch 2 russische Co-Trainer. Einmal der German Titov, ich weiß nicht, ob der euch was sagt, der war lange Zeit in Calgary auch, der auch Englisch und fließend, also Russisch kann natürlich. Mhm. Die waren die Co-Trainer und die haben eigentlich das meiste dann übersetzt, also auch in den Meetings oder so, weil es waren wirklich Spieler dabei, die Englisch vielleicht verstanden haben, aber nicht so gut gesprochen haben oder vielleicht auch weniger verstanden haben, als es ein bisschen schneller wurde. Dann war es schon wichtig, dass da Trainer dabei waren, die das dann auch übersetzt haben. Und ja, es war natürlich nicht ideal, sage ich mal, aber wenn das sich einspielt, dann geht das schon irgendwie. Also wie gesagt, es war auch, wenn der russische Co-Trainer mal das Meeting in Russisch gemacht hat, dann hast du mal gemerkt, wie das ist für die Russen, die kein Englisch reden, wenn du halt einfach eigentlich gar nichts verstehst. Du warst halt dann bei mir. Der hat da geredet, ich habe das Video geschaut, konnte dann ungefähr erahnen, über was geredet wird. aber im Detail weißt du halt wirklich, am Ende stehst du da und sagst, okay,
auf geht's.
Ich muss dann nochmal nachfragen.
Geh mal, Jungs.
Was haben wir jetzt gemacht? Oder über was wurde jetzt genau geredet? Aber es geht dann schon. Also wie gesagt, du kannst dich da schon zurechtfinden. Es gibt ein paar Jungs, der Dan Sexton zum Beispiel, der ist auch schon seit 7 Jahren in der KHL spielt, der auch beides kann, also Englisch und Russisch, der dann auch ein bisschen übersetzen konnte, wenn irgendwas war. Aber im Großen und Ganzen war natürlich, glaube ich, Kommunikation wirklich erste Faktor auf jeden Fall.
Du hast auch echt mit einer Legende noch zusammengespielt dort. Tatsächlich, der spielt auch immer noch. Pavel Datsyuk darf man nicht vergessen. Was ist das für ein Typ? Du hast in der NHL auch gegen ihn gespielt und so. Wie ist der da in der Mannschaft? Ist es so ein bisschen der russische Jaromir Jagr mittlerweile tatsächlich, der immer spielt, der nie aufhört und der wirklich auch alles gewonnen hat in einer sehr großen Karriere?
42 Jahre inzwischen halt.
Ja.
Ja, der Pavel ist natürlich eine Legende, muss man ganz klar sagen. Also wirklich spielende Legende noch. Und für mich persönlich war es auch irgendwo auch ein Mitgrund, dass ich hier in Jekaterinburg unterschrieben habe, weil es halt für mich die Möglichkeit war, nochmal mit so einem Spieler zusammenzuspielen. Und wenn du den natürlich erlebst, der Pavel ist ein ganz ruhiger, also wirklich eigentlich schon fast zurig manchmal, aber natürlich eine Ausnahmespieler auch im Training. Und wenn du dem Spiel beobachtest, wenn du dich ein bisschen auskennst in dem Sport und auch selber mal gespielt hast und auch nicht nur die Spiele anschaust, sondern vielleicht auch mal ein bisschen auf die Details im Spiel achtest, wie einer defensiv spielt, wie einer mit dem Schläger arbeitet, beim Vorcheck oder so, dann sind das Sachen, die macht er unglaublich gut. Und das ist halt immer wieder eine Augenweide, ihm dann zuzuschauen. Und war für mich natürlich hat total viel Spaß gemacht, mit dem zu spielen und in einer Mannschaft zu sein, weil er auch ein lustiger Typ ist. Wie gesagt, sehr ruhig, aber trotzdem lustig. Und ja, wenn du dann siehst, nach dem Training oder so, wenn wir eine Stunde Training hatten und der dann mit den jungen Spielern danach noch Keepaway spielt und die quasi in der Telefonzelle eigentlich nochmal die Scheibe durch die Hosenträger spielt, das ist immer ganz lustig, weil er mit 42 halt einfach den Spaß noch an dem Sport hat, dass er das nach dem Training noch sich die Zeit nimmt und danach halt auch so Kleinigkeiten macht und mit den Jungs spielt und ja, ist schon immer wieder ganz interessant gewesen zu sehen.
Du, was mich noch interessiert ist, hat es denn drüben, das ist die eine Frage, auch Spiele geben mit Zuschauern, also wo Zuschauer da waren, und was mich dann insgesamt in dem Zusammenhang auch interessiert ist, da ist ja viel zu reisen, ähnlich wie in der NHL mit Zeitzonen. Hat es da irgendwie mal interessante Spiele gegeben? Wir reden ja gerade in Deutschland drüber, dass es so Back-to-Back-Spiele gibt, die man normalerweise ja nicht kennt, aber in Russland ist das ja auch durchaus gang und gäbe.
Ja, also wir hatten am Anfang, wo ich gekommen bin, am Anfang hat man in unserer Region noch keine Zuschauer. Da waren eigentlich Geisterspiele auch. Wir hatten dann aber in verschiedenen, also in Moskau hatten sie, glaube ich, 20% Zuschauer. Auf dem Ufer hatten sie Zuschauer. Mein erstes Spiel war in Kasan. Da hatten sie auch, glaube ich, 30% Zuschauer. Und das war dann schon immer ganz interessant zu sehen, wie das dann mit Zuschauern ist. Weil du bist ja einfach, ich bin vom Deutschlandcup gekommen, wo keine Zuschauer da waren. Und auch in der NHL aus der Bubble raus, wo keine Zuschauer da waren. Das war dann schon immer ganz interessant. Oder beziehungsweise die Erfahrung in Kasan war dann irgendwie ja, so ein bisschen surreal, wenn du rausgehst und da sind dann einfach 6.000, 7.000 Zuschauer da oder 5.000 Zuschauer. War dann schon irgendwie komisch und ich glaube, im Januar haben sie dann bei uns auch in der Region aufgemacht und glaube ich 30% erst zugelassen und zu den Playoffs oder kurz vor den Playoffs waren es dann 50-60%. Und wenn du jetzt, wer die KHL verfolgt, der sieht auch in Ufer, waren es glaube ich, also gefühlt war es ausverkauft, wenn du das Spiel angeschaut hast. Aber da waren, glaube ich, schon 11.000, 12.000 Leute im Stadion. Und auch in den anderen Stadien sind die Stadien eigentlich relativ nicht ausverkauft. Aber ja, ich würde schon sagen, dass diese 50-75% Auslastung haben. Und was ja für die Playoffs auch irgendwo nochmal dieser extra Kick ist. Und ja, soweit Auswärtsfahrten. Wir hatten eine Auswärtsfahrt, die war brutal, muss ich sagen. Da haben wir in Amur Khabarovsk heißt die Mannschaft gespielt. Die sind direkt an der chinesischen Grenze, da bei Vladivostok da hinten. Da kannst du eigentlich mit einem Fernglas nach Nordkorea schauen, so ungefähr. Wir haben 4 Stunden Zeit oder Zeitvorsprung nach Deutschland von Jekaterinburg gehabt. Khabarovsk war dann nochmal 5 Stunden extra drauf, also von uns 5 Stunden, insgesamt 9 Stunden nach Deutschland voraus. Wir haben dann an einem Tag gespielt, sind dann einen Tag vorher, haben wir in der Früh trainiert in Jekaterinburg, sind dann nach Hause, haben am Abend unser Zeug gepackt, sind dann wieder zum Stadion bzw. direkt zum Flughafen, um 10 Uhr abends dann losgeflogen, über Nacht, 6,5 Stunden, 7 Stunden Flug ungefähr, sind dann über Nacht da geflogen, sind dann in der Früh, ich glaube so um 10, 10:30 dann Ortszeit angekommen in Khabarovsk, sind direkt ins Hotel gegessen, dann nochmal Powernap gemacht, sag ich mal, 3 Stunden Nap nach dem langen Flug. Hast einen brutalen Jetlag auch irgendwo gehabt durch die Zeitverschiebung. Und dann zum Stadion und direkt gespielt. Da war das erste Drittel natürlich nicht so prickelnd. Da musst du erstmal schauen, der ein oder andere, das ein oder andere Bull mehr vorm Spiel. Und auch selber musst du irgendwie schauen, den ein oder anderen Kaffee mehr getrunken vorm Spiel, dass du irgendwie da reinkommst. Haben dann in der Overtime verloren sind dann aber direkt nach dem Spiel weitergeflogen nach Astana, die Mannschaft, die in Kasachstan ist. Waren dann auch wieder 6,5 Stunden Flug. Haben aber 5 Stunden Zeitgewinn gehabt, sind dann, glaube ich, in der Früh so circa, ich würde mal sagen, 2:30, 3 Ortszeit angekommen. Und sind dann am nächsten Tag, hatten wir dann Mittagstraining und einen Tag später haben wir wieder gespielt in Astana und sind dann nach dem Spiel nach Hause geflogen, wie nach Ekaterinburg, wo dann wieder, eine Stunde Zeitverlust hatte. Und das war so der lustigste Trip eigentlich von den Auswärtsfahrten.
Normale Wahnsinn.
Der Rest war eigentlich relativ normal, sag ich mal, weil wir relativ zentral gelegen sind, dass du nach Moskau circa 2,5 Stunden fliegst und 2 Stunden Zeitverschiebung hast. Oder Omsk spielt zurzeit in Moskau, weil die ein neues Stadion bekommen, dann war es auch das Gleiche. Hast du Ufa, die gleiche Zeitzone sind, und Magnitogorsk ist auch die gleiche Zeitzone, sind dann alles fast schon Derbys, wo du dann knappe 2 Stunden, 1,5 Stunden hinfliegst. War das eigentlich relativ human, sage ich mal, für mich.
Ist trotzdem für dich wie so eine Abenteuergeschichte klingt. Also auf jeden Fall ein bisschen was erlebt und da soll sich hier nochmal einer über Busbeine beschweren. Das ist natürlich dann eine ganz andere Nummer und na klar wird extrem viel dann geflogen. Sehr spannend, das zu hören. Was mich noch interessiert, auch in dem Zusammenhang, haben wir auch gerade in der Sendung vorher besprochen, Hygienekonzepte, wie war das bei euch jetzt? Ist eine ganz andere Art, da ja auch zu reisen, dann haben wir gerade gehört in der KHL. Seid ihr oder bist du dann auch geimpft worden als Sportler? War das verpflichtend in der Liga? Andere Frage, hast du Sputnik im Körper?
Nee, habe ich nicht. Also uns wurde es auch nicht angeboten. Bei uns war halt die Sache auch so, ich bin nach Ekaterinburg gekommen, zu dem Zeitpunkt im Dezember, hatte die ganze Mannschaft schon Corona gehabt. Die waren in der Saisonvorbereitung beim Turnier, ich weiß nicht mehr genau wo, ich glaube in Magnitogorsk, wo dann Spieler bei Magni, glaube ich, positiv getestet haben und die alle untereinander gegeneinander gespielt haben. Und dann in Ekaterinburg einer nach dem anderen positiv getestet wurde. Und das ist quasi so ein bisschen durch die ganze Mannschaft gegangen zu dem Zeitpunkt. Und da war ich so der Einzige, der es noch nicht gehabt hatte. Und es hat dann auch nicht so lange gedauert. Ich glaube, wir hatten dann die erste Auswärtsfahrt Kasan, Moskau, St. Petersburg und Magnitogorsk. Und dann hat man die erste Pause schon im Dezember, Länderspielpause. Und da hat es mich dann auch relativ erwischt, gleich durch die ganze Reiserei. Ich hatte dann auch nach glaub, 3 Wochen oder was ich dort war, oder 4 Wochen, dann Corona. Gott sei Dank relativ wenig Symptome oder leichte Symptome. Und ist dann ganz gut gegangen. Aber soweit ich weiß, haben die Impfstoffe, habe ich auch wenig mitbekommen im Land, wo ich da war, dass der Ding wie großartig geimpft wurde oder sonst irgendwas. Also habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Aber wir haben jetzt von den Hygienekonzepten eigentlich hat's ganz gut, war das eigentlich ganz okay. Auch immer mit Maske natürlich unterwegs, viel aus der Kabine. Und auch am Flughafen, gut, wir hatten jetzt unseren eigenen Flieger, dann ging es eigentlich ganz gut. Wir haben, glaube ich, jeden 3., 4., 5. Tag getestet, normalerweise in der Regel. Das war eigentlich auch ganz okay. Wir haben auch Antikörpertests gemacht, also das Blut abgenommen wurde und alles. Also es war jetzt nicht so strikt, wie es vielleicht in der NHL jetzt in der Bubble war und alles. Aber es waren auf jeden Fall Hygienekonzepte da. Und es hat dann auch jetzt zum Schluss raus eigentlich, glaube ich, ganz gut funktioniert, weil alle Mannschaften eigentlich hier dann auch durchgespielt haben.
Dann sind wir auf jeden Fall froh, dass du das dann einigermaßen gut weggesteckt hast, Corby. Russland, immer so ein bisschen Geheimnis. Und es gibt ja, wer das vielleicht kennt, von Bernd Brückler, der schon mal früh drüben war, Felix Schütz war drüben, wenn man sich mit denen unterhält. Es gibt ja auch immer sehr abgefahrene Geschichten in Russland um so Mannschaften rum, ums Eishockey überhaupt. Hast du auch so eine Geschichte, wo du sagst, das erlebst du tatsächlich nur in Russland und nicht irgendwo anders vielleicht?
Also so eine Schockergeschichte habe ich eigentlich keine erlebt. Also ich muss wirklich sagen, meine Erfahrung jetzt da drüben war sehr positiv. Der Staff außenrum ums Team arbeitet brutal hart. Also wir hatten einen Equipment Manager, sag ich mal, der Betreuer halt, der sich ums Equipment hauptsächlich kümmert. Zudem schicken sie Ausrüstungsgegenstände aus der ganzen Liga, also Spieler aus der ganzen Liga. Jeder, der mal Eishockey gespielt hat länger, weiß, wie heilig dann manche Ausrüstungsgegenstände sind. Ellbogenschoner wechselt man ungern, Schienbeinschoner. Jeder hat so sein altes Zeug von vor 10 Jahren so ungefähr, bis das auseinanderfällt. Und das ist so einer, der richtet dir alles. Also zu dem schicken sie wirklich alles. Das war so ein Typ, der kann alles irgendwie wieder herrichten. Und haben wirklich aus der ganzen Liga schicken die dem Ausrüstungsgegenstände. Wenn der eigene Betreuer das nicht mehr richten kann, dann schicken sie es zu ihm und der richtet es dann und schickt es dann wieder zurück. Solche Sachen. Aber so im Großen und Ganzen, wie gesagt, so diese Horrorgeschichten, was man immer mal wieder gehört hat oder diese verrückten Geschichten, habe ich jetzt eigentlich keine erlebt. Klar, wenn ich jetzt das vergleiche mit NHL nach dem Auswärtsspiel oder so, wo du in der NHL nach dem Spiel in die Kabine kommst, die Taschen liegen schon draußen, die Betreuer haben eigentlich zu 80% ihr Zeug schon eingepackt, weil natürlich jeder zum Flieger will, dass es weitergeht, dass du in die nächste Stadt kommst oder nach Hause kommst oder sonst was. Das ist in Russland halt eher ein bisschen bequemer. Also da kommst du in die Kabine rein, da hat noch keiner was irgendwie zusammengepackt. Da fangen die Betreuer dann gerade mal an, ihre Sachen zu packen, soweit die Schleifmaschine vielleicht mal einpacken oder so, oder diese Kleinigkeiten. Also da kannst du wirklich damit rechnen, wenn ein Spiel um 10 aus ist, abends, wenn es um 7 spielst, so 7:30, ein Spiel ist um 10, 10:30 aus, vor 1 kommst du eigentlich nicht weg. Weil die lassen sich halt so viel Zeit dann auch mit zusammenpacken. Dann fährt der Teambus eigentlich zeitgleich mit dem Truck los, der die Ausrüstung fliegen stellt. Dann kommst du in den Flieger, dann sitzt du nochmal eine Stunde im Flieger, weil der Flieger erst geladen werden muss mit den Ausrüstungsgegenständen und alles. Da lassen sie sich Zeit, gewöhnst dich auch dran, weil es irgendwie schön ist, dass du nach dem Spiel noch ein bisschen Zeit hast, vielleicht mal Cooldown zu machen oder vielleicht auch ein Workout zu machen. Ich bin da eh immer so einer, der ein bisschen länger dann sitzen bleibt in der Ausrüstung und damit auch kein Problem hat. Aber das war so eine Sache, die war so ein bisschen am Anfang eine Umstellung, weil halt wirklich alles ein bisschen gemächlicher geht. Was ist da keine negative Aussage sein, sondern man gewöhnt sich einfach dran. Aber
russische Gemütlichkeit.
Ja. Genau, aber im Vergleich zur NHL dauert halt alles ein bisschen länger, dann auf eine Auswärtsfahrt, bis es weitergeht.
Also nicht so ganz krankhaft strukturiert organisiert, was ja dann auch manchmal schön sein kann, genau.
Ich würde es nicht sagen unorganisiert, aber es ist halt alles ein bisschen gemächlicher. Ja. Also trotzdem organisiert, aber es dauert halt alles ein bisschen länger.
Dann lass uns doch, weil wir auch schon so ein bisschen Family Life höre ich da im Hintergrund, sehr süß, wie ist deine Zukunft? Du hast immer gesagt, glaube ich, als du unterwegs warst in der KHL, die bleibt weiter meine erste Option. Hat sich da was dran geändert? Wie ist der Blick nach vorne jetzt?
Ja, das muss man jetzt einfach schauen. Also ich bin jetzt erstmal nach Hause gekommen letzte Woche. Auch die Aussage in die Katharinenburg war jetzt erstmal, wir warten jetzt mal die Playoffs ab, dann schauen wir mal. Dann war auch lange die Frage, wie geht es mit dem Trainer weiter? Bleibt er noch mal ein Jahr? Wie die Planung da ist. Jetzt laufen die Playoffs denn noch für andere Mannschaften. Muss man einfach schauen. Also klar, die KHL wäre natürlich noch eine Option irgendwo. Muss man jetzt einfach schauen, was da auch kommt. Ich bin jetzt froh, dass ich mal bei der Familie zu Hause bin und genieße die Zeit dann jetzt auch zu Hause. Und ja, ich lasse jetzt einfach mal auf mich zukommen. Aber ich bin, wie gesagt, also es hat sich eigentlich im Vergleich zu vor der Saison das ähnliche Szenario, dass ich sage, ich bin eigentlich für alles offen. Was passt und ein großer Faktor ist natürlich auch die Familie. Wenn du jetzt sagst, du gehst wieder ins Ausland, die waren jetzt natürlich kein einziges Mal dabei in Russland in den 3,5-4 Monaten, weil es dann einfach auch mit Corona, mit den Reisebeschränkungen und so, kannst du ja eh vergessen, dass du da jetzt auch großartigen Visum bekommst und alles für Russland. Muss man einfach schauen. Meine Tochter kommt jetzt dann im September in die Schule. Ist ja auch irgendwo ein Faktor, dann, der eine Rolle spielt. Muss man einfach sehen, was kommt, wie sich das entwickelt. Und dann schauen wir einfach mal. Also ich hoffe, es ist ja dann noch die WM im Mai. Muss man jetzt auch mal sehen, wie sich das bis dahin alles entwickelt. Und ja, dann schauen wir einfach mal.
Das wäre das nächste Stichwort, Corby, WM. Ist natürlich noch durchaus eine Lende hin bis dahin. Ist die WM tatsächlich auch für dich, dass du sagst, klar, wenn mich der Toni will, WM-Nationalmannschaft immer. Das heißt natürlich auch, es ist schwer, dich jetzt fit zu halten irgendwie irgendwo, oder?
Ja, es ist natürlich nicht ideal. Ich habe jetzt gestern mit dem Toni telefoniert. einfach mal so ein bisschen auch, wir haben jetzt unter der Saison auch mal wieder telefoniert, aber gestern halt einfach das erste Mal nach der Saison. Der kann natürlich jetzt auch noch nicht hundertprozentig sagen, wie das abläuft, weil das alles halt auch irgendwie so, ja, schwierig zu sagen ist. Vorbereitung, haben wir Vorbereitungsspiele, wie sieht die Situation in Riga aus? Wird es eine feste Bubble, sage ich mal, wie in NHL oder ein bisschen lockerer? Ist halt alles schwer zu sagen, weil du die Situation nicht voraussagen kannst, wie sich das entwickelt. Aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, ist für mich Nationalmannschaft immer ein Thema. Also wenn der Toni sagt, er hätte mich gerne dabei, ist für mich immer eine Ehre, dass ich bei der Nationalmannschaft dabei bin, wenn ich Zeit habe und gesund bin. Und da muss man jetzt einfach schauen. Wir haben jetzt gesagt, wir schauen jetzt mal. Ich glaube, wir hatten heute noch mal oder morgen einen Call mit der IHF, wo sie vielleicht ein bisschen mehr Infos bekommen. Und dann schauen wir einfach mal weiter, wie sich das entwickelt. Aber es ist klar, wenn ich jetzt, wenn ich auf jeden Fall die WM spielen würde, dann sind es jetzt noch 2 Monate fast, die ich ohne Spiele machen würde. Dann müsste ich jetzt schauen, dass ich kann jetzt in Tölz aufs Eis gehen. Das ist kein Problem. Aber spielen ist natürlich nicht so einfach dann. Aber ich hoffe natürlich, dass da vielleicht irgendwie die Möglichkeit besteht, dass man Vorbereitungsspiele hat mit der Nationalmannschaft. Dann reichen mir auch als alter Hund, sage ich mal, 2-3 Spiele oder so, oder vielleicht auch 1 oder 2 Vorbereitungsspiele, dass du einigermaßen wieder am Dampf bist. Und ich habe jetzt viel Eiszeit gehabt in Jekaterinburg, die letzten Spiele fast immer 30 Minuten. Dann ist es schon, dann geht es eigentlich schneller, bis du wieder drin bist. Aber klar, 2 Monate ohne irgendwas ist natürlich dann nicht so ideal.
Ja, was mich trotzdem vielleicht noch interessiert, hast du eigentlich noch Kontakt gehabt zur NHL oder hast du das ein bisschen verfolgt? Insbesondere, was mich natürlich auch interessiert, mit Tim Stützle ist ja da momentan auch einer drin, ein Junger, der für Furore sorgt, und mit Dreiseitl wieder einer oder immer noch der Dreiseitl, der genauso weiterspielt, als wie das Jahr zuvor. Wie kriegst du das mit?
Ja, also ich bekomme schon mit, vielleicht jetzt ein bisschen weniger wie die Jahre zuvor, wo du halt direkt an der Quelle saßt, sag ich mal. Aber ich sehe schon immer die Ergebnisse, ich sehe die Highlights. Leon natürlich, was der wieder abliefert, heuer auch wieder, ja, sagen wir Spitzenklasse. Der Timmy ist jetzt auch so das erste Mal, dass ich ihn so richtig spielen sehe oder auch in den Highlights oder so. Spielt eine super Rolle da in Ottawa, macht einen guten Job, was man so mitbekommt. Und ist natürlich das deutsche Eishockey auch wieder überragend, dass du da wieder einen neuen hast. Oder nochmal einen jüngeren Spieler, der dann auch wieder nachschiebt in die Liga und alles. Und ja, also ich verfolge schon, soweit es geht, natürlich auch die Mannschaften, wo ich gespielt habe. Jetzt Toronto, Nashville, Anaheim natürlich immer wieder. Und ja, soweit es geht, verfolgt man es natürlich. Aber es ist nicht mehr so extrem, wie wenn du direkt ist, an der Quelle sitzt, wie gesagt.
Hast du denn die Möglichkeit gehabt, die deutsche Eishockey-Liga ein bisschen zu verfolgen? Weil du musst ja eigentlich ein bisschen Kontakt haben zu einigen Jungs, nicht nur, weil du mit denen privat gut verstehst, sondern weil du auch in der Spielervereinigung, die ihr neu gegründet habt, ja aktiv bist.
Ja, also DEL ist genau das Gleiche. Also das Magenta Sport funktioniert eigentlich ganz gut. Auch in Russland, das hat in Nordamerika auch immer funktioniert mit der App und alles, dass man dann die Spiele oder auch zumindest die Highlights anschauen kann. Und klar, wie du sagst, über die SVE sind wir natürlich da in Kontakt. Wir haben eine eigene Gruppe, WhatsApp-Gruppe. Und da sind wir eigentlich immer wieder vernetzt. War ich jetzt, muss ich ganz ehrlich eingestehen, in letzter Zeit nicht mehr so aktiv an den Planungen dabei oder auch bei den Meetings dabei, weil es meistens immer durch Zeitverschiebungen ein bisschen schwierig war für mich in Russland, weil wir entweder selber gespielt haben oder ich da schon im Bett war oder sonstiges. Dann war es immer ein bisschen schwierig, aber ich habe dann halt die Protokolle mitbekommen und auch die einzelnen Gespräche und auch um was es geht, immer wieder mitbekommen. Aber jetzt, wo ich wieder in Deutschland bin, wird es natürlich auch wieder ein bisschen intensiver dann dabei sein irgendwo, dass man schaut, dass man da ja, weiterhin dranbleibt und Sachen nach vorne treibt.
Aber Entschuldigung,
Basti, ja, bitte.
Hast du das Gefühl, da geht was nach vorn? Hast du das Gefühl, dass die SVE tatsächlich auch schon Akzeptanz jetzt erfährt von der Liga, vom ganzen Umfeld, dass man da wirklich was damit bewegen kann?
Ja, also ich finde vom Gefühl her, was man so mitbekommt, schon. Also auch ich sehe es immer noch so, dass ein großer Punkt, warum die DEL angefangen hat, war, glaube ich, die SVE, dass die Gründung da stattgefunden hat, dass da die Spieler auch irgendwo involviert wurden und da versucht wurde, was zu erreichen. Und ich glaube schon, dass der Austausch mit der Liga, jetzt auch über den Sulzi, der Geschäftsführer ist bei uns in der SVE, dass der Austausch da ist und auch der gegenseitige Respekt da ist. Und auch, ja, sag ich mal, die Wertschätzung da ist. Und man dann schon versucht, zusammen irgendwie Lösungen zu erarbeiten. Und das sollte ja auch sein. Das ist ja kein Gegenpol zur Liga. Es soll kein Gegenpol zur Liga sein, sondern es soll ja wirklich eine Hilfe sein oder ein Zusatz, dass man einfach die Spieler mitnimmt und dann einfach auch zusammen das Bestmögliche rausholt, das Eis in Deutschland.
Weil du das auch gerade angesprochen hast und vorhin auch nochmal das Family Life mit eingebracht hast, auch mit Schulanfang, das sind ja alles so Themen, die man dann auch versucht zu planen. Du hast gerade die Schwierigkeit auch schon angesprochen, dass es nicht möglich war, für deine Family mal nach Russland zu kommen. Und weil wir gerade bei der DEL sind, wäre das auch jetzt schon eine Option für dich? Ist es ein Gedankenspiel zu sagen, okay, pass auf, ich kann mir jetzt auch slowly but surely vorstellen, meine Karriere vielleicht nicht zu beenden, aber auch den nächsten Schritt, den ich jetzt gehen würde, in der DEL zu machen. Ist das eine Option in deinen Gedankenspielen, gerade was dann auch die Familie anbetrifft?
Ja, klar. Also würde ich jetzt lügen, wenn es nicht so wäre. Ich glaube, dass die DEL schon langfristig gesehen für mich eine Option sein würde. Ich eigentlich immer, wenn mein Vertrag ausgelaufen ist, ist es immer so eine Sache, dass man alle Optionen prüft. Da war die DEL jetzt auch die letzten Jahre schon immer dabei. Also wenn ich keinen Vertrag hatte, war es immer eine Option, dass man darüber redet, sich unterhält. Was macht am meisten Sinn, sportlich gesehen, auch ehrlich gesagt finanziell? Was ist möglich und in welche Richtung soll es dann auch gehen mit der Familie und auch mit meiner Planung nach der Karriere? Und da ist die DEL auf jeden Fall immer eine Option. Und klar, desto älter man wird, sag ich mal, desto älter die Kinder werden, desto mehr wird es natürlich eine Option. Es wird der Großen in die Schule kommt und alles. Muss man sich dann auch mal zweimal überlegen, ob man dann da weltweit irgendwo rumreisen will oder sonst irgendwas von der Familie dann weg ist und dann verschiedene Sachen nicht mehr so mitbekommt oder vielleicht auch ja verpasst, sag ich mal. Deswegen ist es auf jeden Fall klar eine Option, die ich dann auch prüfen werde, wo man sich natürlich auch schon austauscht und unterhält. Wenn ich jetzt mit meinem Agenten rede oder so, gibt es da schon verschiedene Möglichkeiten. Aber wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, also für mich sind eigentlich alle Optionen irgendwo möglich, sage ich mal.
Ja, okay, haben wir vernommen und ich sage es ganz ehrlich, wir würden uns freuen, wenn wir dich auch in der Deutschen Eishockey-Liga bald mal wieder spielen sehen würden. Würde uns Laune machen, glaube ich, so einen Typen wie dich in der Liga wieder begrüßen zu dürfen. Ganz zum Abschluss vielleicht, weil wir bunt eingestiegen sind, würde ich bunt das Ganze beenden wollen. Was war, als du zurückgekommen bist, so als bayerischer Bur sozusagen, die erste Amtshandlung? Weiß ich nicht, war es die Nahrungsaufnahme, wo du gesagt hast, das dübel ich mir jetzt mal direkt als erstes rein nach Touchdown oder wie, was ist da sowas, was du nee. Sofort tust?
Also am Flughafen war ja alles zu, also war Leberkäse-Semmel war leider ist ausgefallen. Aber wir haben dann Dienstag, also Montag bin ich angekommen. Dienstag gab es dann gleich mal ein Weißwurstfrühstück und okay. Das war richtig bayerisch dann halt. Und ich hatte auch den Luxus, dass jetzt in Jekaterinburg die Option auf Augustinerbier war. Das war jetzt vielleicht Schleichwerbung, aber es ist dann einfach mein Lieblingsbier, sag ich mal. Und ja, es war jetzt nicht so, dass ich das jetzt vermisst habe, aber also, ich habe dann halt auch am Dienstag oder am Montagabend dann auch mal ein Augustiner wieder. Und ja, ist ja auch mal was Schönes, wenn man heimkommt.
Weil wir jetzt gerade bei Jovarisch unterwegs sind, jetzt muss ich kurz eine Geschichte erzählen, wie ich dich in Los Angeles besucht habe, in der Nähe von Los Angeles besucht habe. Da hast du tatsächlich zwei alte 1860 München-Trikots vom Fußballclub dabei gehabt. Und ich dachte erst, du wirst mich verarschen, aber du hast es mit Stolz auch noch herzeigt.
Und hast was meinst du?
Ja, hast es in Russland auch dabei gehabt.
Ich hatte in Russland nur eins dabei, das ganz neue Auswärtstrikot, das schwarze, mit der Hommage an die Stadt München. Aber das 60 Trikot ist immer bei mir dabei. Ich habe auch die Spiele angeschaut, wenn es ging. War jetzt auch, Montag war ja Topspiel gegen Dresden, wo wir 1-0 gewonnen haben. Und ja, 60 ist natürlich eine Leidenschaft, die Leidenschaft, wie man so schön sagt. Aber
glaubst noch dran, Corby? Glaubst noch dran, Aufstieg jetzt nach dem Sieg gegen Dresden? Komm, wir sind ja in verschiedenen Sportarten beim Magenta Sport unterwegs und Fußball ist ja ein Thema. Wie ist da deine Einstellung gerade zum Verein und zur Möglichkeit noch?
Wenn ich nicht mehr dran glauben würde, dann wäre ich nicht der richtige 60er-Fan, glaube ich. Ich glaube, die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Es war natürlich wichtig, dass wir am Montag da gewonnen haben. Sind noch 9 Spiele, sind noch 27 Punkte. Bei 9 Punkten Rückstand muss man auch irgendwo realistisch sein, dass natürlich schwer wird. Aber es spielen auch die Mannschaften noch, die vor uns sind, sag ich mal, gegeneinander. Untereinander nehmen sich die Punkte vielleicht auch mal weg und vielleicht rutscht auch der eine oder andere mal ein bisschen aus. Man muss halt da sein. und am besten 9 Spiele gewinnen. Aber ja, schauen wir mal. Also ich hoffe natürlich, wäre natürlich schön. Die haben eine super Saison gespielt. Vor der Saison hat ja jeder gesagt, Abstiegskandidat Nummer 1. Da hast du natürlich noch so Legenden dabei wie Sascha Mölders, der ja, glaube ich, bei 17 oder 18 Toren steht mit 36. Natürlich auch nochmal eine Hausnummer. Und ja, das Richtige ist aber einfach Kult. Die gehören ja auch irgendwo nicht in die dritte Liga, sondern vielleicht in die zweite Liga. Und irgendwann hoffentlich mal, wenn ich es noch erleben darf, auch in die erste Liga. Aber ja, schauen wir jetzt einfach mal Schritt bei Schritt, sagt man, wie man so schön sagt. Und dann schauen wir einfach, was am Ende dann noch möglich ist.
Jetzt muss man ja eins dazu sagen. Diese Leidenschaft zu 1860 hast du dir ja nicht ganz freiwillig ausgesucht, wenn ich mich da richtig erinnere.
Stimmt.
Wie bist du Fan von 1860 geworden? Erzähl mal.
Ja, da gibt es ja diese Klassiker-Story, die man so, die jeder irgendwie so kennt. Aber bei mir war es wirklich so, dass ich damals, ich habe zwei ältere Brüder, und ich bin damals im Kindergarten, da war ich drei, vier, fünf Jahre alt, und bin nach Hause gekommen, und im Kindergarten war natürlich jeder Bayern-Fan. Kannst dir vorstellen, bei uns am Land auch irgendwo jeder Bayern-Fan. Und ich komme nach Hause vom Kindergarten, mein Papa ist da von der Arbeit nach Hause gekommen und sitzt beim Brotzeitmachen am Tisch. Und ich komme ganz stolz runter und sage, ja, Papa, ich bin jetzt Bayern-Fan. Und da schaut er mich so an, legt sein Messer hin und schaut mich so an und sagt so, na, das bist du nicht, du bist der 60er. Weil der Opa war schon 60er, ich bin der 60er, bist du auch 60er. Und ja, dann war es ab dem Zeitpunkt für mich klar, dass ich 60-Fan bin. Und ja, so hat sich das bei mir eigentlich entwickelt. Und dann, wenn du einmal Löwe, immer Löwe, heißt der so schön. Und ja, seitdem ist das Herz blau.
Ist ja auch eine alte Weisheit tatsächlich, dass man sich beim Fußball seinen Verein nicht selbst aussucht, sondern der Verein sucht sich einen aus.
Das wird vererbt quasi.
Genau. Ja. Genau, aber sehr ich schön. Muss sagen, also ich war dann wirklich mit Leib und Seele 60-Fan. Trikots, ich habe gestern erst wieder im Keller ein bisschen rumgeräumt, weil mir langweilig war. Und was du da für Trikots findest von 60, ich habe eine ganze Kiste voll 60 Trikots von ja 2000 oder 96, 94, also wirklich alte Klassiker, wo du sagst, ja, schön, dass ich das miterleben durfte.
Sehr cool. Du, dann mache ich doch folgenden Vorschlag, Corby. Ich habe jetzt noch nicht den genauen Ablauf der Spiele und die Einteilungen sind da auch noch nicht raus. Das wird ja immer ein bisschen kurzfristiger gemacht, aber folgende Idee. Wir würden dich, wenn du Lust hast und Zeit hast, vielleicht zu einem Spiel als Gast mal in der Halbzeitpause einladen. Also du kannst ja natürlich das ganze Spiel dann auch reinziehen im Stadion. Das ist möglich, wenn wir dich als externen Gast dazu nehmen. Und du kannst mal deine Fußballexpertise raushauen. Hättest du Bock drauf?
Ja, voll.
Ja, genau. Dann bringst du noch ein paar alte Trikots mit und dann machen wir da große Musik. Ja,
vielleicht darf ich sogar das Spiel auch noch machen.
Genau. Nee, wäre geil auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn das klappen würde. Wenn ich da bin, nimm mal im Stadion. Also ich bin auch auswärts viel gefahren. Früher, wo ich in Düsseldorf gewohnt habe, war ich in Aachen und bin in Saarbrücken gewesen beim Aufstiegsspiel von der vierten Liga in die Regionalliga, in die dritte Liga. Habe schon die ein oder andere Auswärtsfahrt mitgemacht, aber zu Hause natürlich in Grünwalder ist es natürlich immer schön, wenn man dann dabei sein kann. Und wenn ihr mich einladet, komme ich natürlich gern.
Sehr gut. Also, das machen wir. Nummern haben wir. Und wenn der Spielplan so raus ist und wir das auch dementsprechend dann handeln können, kriegen wir das hin, glaube ich. Und würden uns freuen, wenn du mal dabei bist. Perfekt.
Ja, wäre cool. Würde mich auch freuen, auf jeden Fall. Danke
super. Schon mal. Dann lieben Dank für das lange Gespräch. War super interessant. Echt coole Eindrücke, sowohl aus Russland als generell auch aus deinem
Fußball.
Eishockey-Live. Und jetzt waren wir zum Schluss beim Fußball. Auch das gehört dazu. Wir sind ja Magenta Sport und nicht nur im Eishockey zu Hause. Hervorragend, dass du auch das verfolgst. Und dann wünschen wir dir erstmal eine gute Zeit. Komm weiter gepflegt an mit der Family und genieß die Zeit.
Ja, ich danke euch für die Einladung wieder und macht es gut.
Danke, Corby. Danke. Beste Grüße. Ciao.
Also, bis dann. Ciao, ciao.
Schöner Podcast über Russland und Fußball.
Ja.
Die Eishockey schon auch genannt.
Ja, aber das ist doch cool. Und ich finde, man hört auch sofort die Leidenschaft da raus. Ne? Das ist jetzt nicht nur, ich bin mal irgendwie Fan von, sondern da steckt da was hinter, wo er überall schon hingereist ist. Und wenn der jetzt nicht so viel unterwegs wäre und immer im Ausland wäre, wäre der wahrscheinlich, hätte er eine Dauerkarte und würde bei jedem Spiel rumhängen im Grünwalder.
Vielleicht lässt mich der Corby mal wühlen. Ich bin ja auch so ein Alt-Trikot-Freak.
Wutzler, Wühler.
Ja, cool.
Aber ich wage mir die alten Trikots.
Du bist ja Jean-Pierre Papin.
Das ist eine gute Idee, dass wir das mal machen und auch schön dann die Sportarten mal so in unserer Welt zu verbinden. Super.
Ja.
Deiner Welt.
Da ist vieles verbunden. Und vieles ist bunt angemacht.
Ja, euch bin ich nicht verbunden.
Ein Shoutout dafür.
Nee, der Shoutout würde natürlich heute, wenn der Podcast dann am Donnerstag erscheint, würde
mir, mir gilt, weil ich in zwei Wochen Geburtstag habe.
Ich habe heute einen Geburtstag.
Ja?
Ja. 25 Jahre Michigan.
25 Jahre?
Ja, der Michigan, ihr kennt den Trick natürlich.
Das Tor.
Schon hinterm Tor, Tor hoch. Ne.
25
heute,
Jahre
heute, jetzt? Vor 25 Jahren hat den zum ersten Mal... Zumindest im TV mit TV-Bildern.
Ah, okay. Michael Michigan macht, also Land Michigan.
Mike Legg tatsächlich, der aber für Michigan damals gespielt hat in der Uni.
Wahnsinn.
Und gibt's da einen Shoutout, bitte?
Na klar. Und dann noch, ein Elton John, der heute Geburtstag hat. Und Wladimir Klitschko hat auch Geburtstag.
Das ist eine illustre Runde. Vielleicht sollten wir die dreimal anrufen. Ein Elton John könnte, der ist, er hat früher lang, ich weiß nicht, ob er noch da lebt, aber in Nizza oben drauf gewohnt. Ich weiß.
Also immer schon wieder in Nizza. Ja,
ich weiß, wo
der lebt. Das ist ja nächstes Ausflugsziel.
Ich wusste mal, wo der lebt. Gott, ich weiß viele Leute, wo die wohnen. Das hört sich komisch, das hört sich spooky an.
Nee, wir kennen dich alle gut. Keine Angst, gut. Geschaut.
Leute, ihr müsst zum Spiel.
Wir müssen langsam los.
Dann. Ja, wir müssen ein bisschen Gas geben, genau.
Ich habe noch Zeit, ich darf am Sonntag wieder in die Eissportarena.
In welche?
Kurt Frenzel.
Ah, okay. In Augsburg bist
Augsburg
du.
Gegen bist Köln. Augsburg gegen Köln. Sehr spannend. Beide Clubs schauen.
Da hast du mein Back-to-Back-Spiel praktisch, weil ich habe Köln am Samstag in München.
Spannend für dich.
Ja, tatsächlich.
Toll.
Sehr, sehr toll.
Ja, da freue ich mich aber tatsächlich drauf. Ja, schön.
Dann berichten wir spätestens in der kommenden Woche, wie es uns so ergangen ist in den Eisstadien dieser Welt.
Ja, ich habe echt viel. Ich habe 5 Spiele, glaube ich, bis nächste Woche.
Hast du? Mhm. Hast du viel zu erzählen?
Mhm. Schön. Bin ich gespannt.
Das dann am kommenden Donnerstag, wenn unsere Ausgaben natürlich wöchentlich erscheinen. Das war die heutige Folge von Die Eishockey Show. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst uns einen Kommentar da oder einfach ein Abo.
Da.
Ihr wisst, wie das ist und oder wie das geht vielmehr.
Da.
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 Da. Bleib mal in Russland.
Wie hieß nochmal? Guten Morgen. Dobre utro.
Dobre utro, glaube ich.
Ja, irgendwie sowas. Müssen wir den Corby nochmal fragen. Wir brauchen einen Übersetzer.
Irgendwas mit
utro. Dobre den heißt guten Tag.
Ja. Das ist ja tschechisch.
Nee, es heißt aber auch auf Russisch, heißt, wird anders gesprochen, aber es wird genauso geschrieben und heißt ähnlich. Wirklich, denn ist auch
genau. Tag. Lasst uns einen Kommentar da, wie man eigentlich die ganzen Sachen aussprecht, aussprechen
würde. Strastvui heißt, glaube ich, hallo.
Oh Gott. So, wir sagen nicht hallo, wir sagen danke fürs Zuhören und tschüss, bis nächste Woche. Goldi, spiel die Musik ein. Das heißt, it's over now.
Play that funky music.
Tschüss.
Alle Spiele der Penny DEL live, nur bei Magenta Sport.